jetzt Streiter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Okay, komm, ich fange jetzt einfach an. Hallo und herzlich willkommen zu Streiter, Bender, Streberg, der 85. Ausgabe von diesem, ja, was ist es eigentlich, ein Videopodcast-Podcast?
Ja, es ist die Frage. Wir haben ja beim letzten Mal gefragt, ob unser Video dazu einfach noch, ob das ein Mehrwert ist. Viele haben gesagt, ja. Und deswegen ist es so ein Hybrid. Es ist eine Art YouTube-Video-Kanal und Podcast in einem. Two for one. Ja.
Das haben wir ja gerade noch rechtzeitig geklärt beim 85. Ja, Podcast.
Nach der 85. Folge, genau.
Wir sind aber auch am Puls der Zeit.
Ja.
So, bevor wir anfangen, einen ganz großen Dank an unsere Patrons, an alle Leute, die uns da draußen unterstützen. Ihr bekommt diesen Podcast wie immer früher in einer Extended Version und wir haben auch ein paar schöne Sachen für euch vorbereitet. Es gibt eine neue Rubrik, die heißt Versus. Da reden wir zu zweit, zu dritt oder vielleicht auch mit Gästen immer über Sachen, die man nebeneinander stellen kann. In der ersten und aktuellen Folge reden Gary und ich über die Serien Dead Pixels und Mythic Quest. Das ist exklusiv für unsere Patrons.
Die, okay.
Ja, siehst du, deswegen war Thorsten mal nicht dabei. Siehst du. Aber ich habe auch gesagt, wir haben sehr viele Ideen dafür. Ihr könntet auch zum Beispiel, ihr beiden könntet über wie heißt das? Call of Duty versus, weiß nicht, was man da vergleichen kann mit
Battlefield.
Tetris 4 oder irgendwie sowas. Also wir haben eine Menge Ideen dafür. Also wir machen da ein ganz neues Tor auf. Dann sind wir auch dabei.
Aber das ist du musst das aber auch nochmal klar machen, dass das ein exklusives Patreon
ist. Das ist ein exklusives
Format.
Patreon-Ding, genau wie unser Special, unser Themenabend Arte über ein Thema, über ein Monothema. Und das erste Mal wird sein, wir drei reden über Tim Burton.
Ja.
Ja, das können wir.
Weil das ist wirklich der Regisseur, wo wir uns treffen in der Mitte, wo es die größte Schnittmenge gibt.
Ja, das hast du schon mal gesagt, aber ich glaube, da gibt es einige Regisseure.
Aber keinen wie Tim Burton.
Spielberg?
Nee. Tatsächlich habe ich nicht jeden Spielberg-Film gesehen,
Gary.
Ja, du warst du warst ja auch Punk und warst nie auf einem Punk-Konzert.
Wer hat das denn gesagt? Ich war auf einem Punk-Konzert.
Du hast das gesagt.
Und im Heusner Viertel.
Ja, ich war sehr lange Rastafari, mich hat die Musik allerdings so aggressiv gemacht. Mhm. Und deswegen bin ich auch komplett raus aus der Szene.
Mhm. Ja, Thorsten ist dann aus der Rasterfahndung rausgefallen. Wir reden über Tim. Ich habe wirklich jeden Tim Burton-Film gesehen, manche sogar zweimal. Und wir bereiten uns darauf vor, es wird toll, auch das wieder exklusiv für unsere Patrons, die uns so toll unterstützen. Alle anderen können uns gerne liken, verlinken und teilen, damit noch mehr Leute in den Genuss kommen. Bevor wir anfangen, möchte ich einen ganz lieben Gruß und gute Besserung an unseren Kollegen und Freund Lutz von der Horst richten, der sich nämlich diesen scheiß Virus eingefangen hat und gerade zu Hause sitzt.
Okay, ja. Lutz.
Lieber Lutz, alles Liebe, alles Gute, gute Besserung. Wir haben dich auf dem Schirm als Gast auf jeden Fall, weil Lutz ist uns begegnet, Lutz von der Horst aus der Heute-Show, Lutz ist uns begegnet bei einem, wo war das, Oberhausen oder Bottrop? Bei einem Weekend of Hell?
Ach, den Lutz triffst du dauernd, der ist vielseitig interessiert. Wir haben
aber wir waren wirklich sehr, sehr überrascht, weil er sich dann wirklich als totaler Horrorfan outete und das hat uns...
Ja, genau.
Ja, aber Lutz, wir haben doch mit Lutz mal so eine Lobhudelei gemacht. Für Thorsten.
Für Zimmerfrei.
Ja, das stimmt.
Ja.
Deswegen, der Lutz war ja quasi schon mal, saß ja schon mal in unserer Mitte.
Quasi erst. Und Lutz, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Lutz ist der einzige Komiker-Kollege, für den ich mal Vorgruppe gemacht habe. Und zwar im Signal Iduna Park, tatsächlich im Stadion in Dortmund, als Lutz noch als Jimmy Breuer unterwegs
war. Das habe ich so geliebt. Diese Jimmy Breuer-Nummer, die ist ja auf der CD vom, auf dieser Worst, wie heißt die nochmal? Best of the Worst? Ich weiß es nicht.
Ja.
Und da sind mehrere Lutz Breuer-Nummern drauf, die alle extrem lustig sind.
Jimmy Breuer.
Lutz Breuer.
Der bekannte Lutz Breuer. Und da hat Lutz mich gefragt, also um es kurz zu machen, Lutz hatte diesen Fake-Comedian, diesen Fake-Stand-Up-Comedian Jimmy Breuer, der immer schlechte Witze gemacht hat und dann immer vom Publikum ausgebuht worden
ist. Halt die Fresse! Das war sehr, sehr lustig.
Und so ein bisschen Charlie Kaufmann-mäßig, ne?
Ja, so ist es.
Aber auch nicht gute Witze konsequent zu Ende erklärt und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Und er hat dann eine Stadiontour gemacht. Er hat an einem Tag, glaube ich, in Leverkusen, auf Schalke und in Dortmund. Und in Dortmund war es wirklich auf der Tribüne, also wirklich im Stadion. Und Lutz hat immer eine Vorgruppe gehabt oder Support, wie man das nennt. Und in Dortmund durfte ich dann ihn anheizen als Vorgruppe. War schön, ja. Also alles Gute, lieber Lutz.
Ja, alles Gute, Bildung. Alles Gute.
Ja, wirklich. Bitte schon dich und bleib am Ball.
Ja,
genau.
Und niemand wünschte mehr von Herzen einen milden Verlauf als ich.
Ja.
Als die anderen beiden wünschen dir das nicht.
Genau. Nee, ich wir wünschen dir das nicht.
Nein, ja. Wir alle wünschen dir einen milden Verlauf und schon dich und trink viel und ruh dich aus.
So, ihr Lieben, es war wieder sehr viel, ich sag ihr Lieben, weil ich das einfach auch meine.
Das ist so das Narrativ dieses Podcasts.
Ja, ja, ganz genau.
Ja, aber meine Fallhöhe ist da einfach komplett.
Das halte ich aber persönlich für Befindlichkeiten, die unsere Gäste nicht interessieren sollen.
Da wollen wir jetzt nicht über Tische und Bänke gehen und aus unserem Herzen machen wir jetzt auch keine Mühe.
Nein, das halte ich von einer Räuberpistole. Wir sollten da versuchen einfach.
Wir wollen hier keine Schnurren erzählen. Also.
Ja, das ist Kokolores Schnurren.
So.
Das ist.
Dann lass uns jetzt hier keine Maulaffen fallen.
Heute ist gut. Komm zur Sache.
Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Auch du bist einer von denen, die das hervorragen können.
Ja, Phrasendresch-Man.
Es gab oh, ein geiler Superheld. Gary, mach mal ein Treatment. Es gab wieder einige schöne Trailer von Filmen, wo wir alle nicht genau wissen, wann sie rauskommen. Die aus Gründen. Aber bei einigen wissen wir es sogar. Also, Trailer. The Suicide Squad.
Ja.
Bitteschön.
Ja, also ich freue mich immer mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fiebere dem Tag entgegen, wenn ich den Film tatsächlich gucken kann. Also ja. Da habe ich tatsächlich sehr hohe Erwartungen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Sylvester Stallone als dieser Hai-Mensch, das feiere ich schon.
Der Hai finde ich jetzt schon, meine Lieblingsfigur, ehrlich.
Natürlich.
Mit Hawaii-Hose, großartig.
Ja, das ist eine Hand. Hand. Ja, fantastisch. Ja, habe ich Spaß dran. Einfach. Ja. Aber jetzt schon Spaß dran. James Gunn,
kann das.
Der ja wirklich auf Knien monatelang Abbitte geleistet hat für alle möglichen Sachen, die er falsch gemacht hat. Ist ja auch gut. Mhm. Und der jetzt einen Suicide. Ich meine, das ist ja auch so. Wenn der erste Suicide war ein bisschen missglückt. Ich fand ihn nicht so schlimm missglückt, wie alle Leute sagen.
Also, wir wollten den ja auch gut finden. Das war ja das. Wir wollten, dass der so gut ist.
Und ich fand ihn aber immer noch nicht so schlimm missglückt. Und der neue Suicide Squad, das ist halt, ja, das ist, als wenn du jetzt sagen würdest, wir machen Tatort und danach machen wir den Tatort nochmal auf Crack. Kannst mal sagen, welche Version du besser findest. Ne?
Und ohne Jan-Josef Liefers, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, angeblich, Herr Gunn hatte auch auf Instagram gepostet, es gibt anscheinend auch noch ein Suicide Squad Holiday Special. Hast du das mitgekriegt?
Nee, Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Ach, Guardians of the Galaxy Holiday. Ja, okay, da bin ich jetzt raus. Sorry, da habe ich mich vertan. Ja. Gut, dass du mich. Ja, Holiday Special à la Star Wars dann wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Also, das ist, weiß ich nicht. Das habe ich auch bei IMDb, habe ich das gelesen. Und lassen wir. Ich denke, das holt so die Wartezeit zu dem. Weil der neue Guardians of the Galaxy, ich glaube, ja, da haben natürlich die Dreharbeiten noch niemals angefangen, aber die sind schon schwer in der Vorproduktion. Aber das wird ja erst 2023 was oder so. Keine Ahnung.
Ihr wisst, dass mich nur ein einziger Film interessiert, der in der Vorproduktion ist.
Nämlich?
Andrea Muschetti, unser aller Andrea Muschetti, mit dem wir an meinem Geburtstag zu Tisch saßen.
Oh, ja. Ach, du meinst der Mann, der dir ein schönes Geburtstagsständchen gesungen
hat? Der
mir ein
Geburtstagsständchen gesungen hat und der mir einen Pennywise in mein Notizbuch gezeichnet hat. Und es signiert hat. Dieser Andrea Muschetti macht The Flash. Den Film. Ja. Und letzte Woche hat Michael Keaton gesagt, ja, komm, dann ja. Und seitdem überlege ich, wie ich es schaffe, nach Vancouver oder so zu kommen, wo die drehen, um einmal Michael Keaton die Hand zu schütteln, weil er nochmal Batman spielt.
Mm.
Und da fragt man sich, normalerweise bin ich keiner, der irgendwie sagt, na, ich habe ja mal einen kennengelernt, da würde ich dann jetzt gerne mal sagen, vielleicht erinnern Sie sich, pipapo, aber da würde ich schon viel für machen, muss ich sagen.
Mm.
Michael Keaton spielt mit 69 nochmal Batman. Da fällt mir nichts so ein. Da werden Träume. Das ist so sinnbildlich für mein Leben. So. Und das ist halt. Das ist. Ich, das ist wie damals bei dem Batman-Trailer. Ich bin viermal ins Kino gegangen, nur um den Trailer für Batman zu sehen.
So
in Dortmund, und dann bin ich wieder rausgegangen.
Ja, ja.
So. Und das habe ich in meiner Mittagspause selbst gemacht. Ich war bei Poland Herrenausstatter. Dann bin ich auf die Brückstraße gegangen, da war das Kino. Hab gefragt, kann ich noch einmal den Trailer sehen? Dann haben sie mich manchmal reingelassen. Immer in der Mittagspause habe ich nur den Batman-Trailer gesehen und bin wieder gegangen. Hm. Und das ist halt. Und genau so geht mir das jetzt so. Und jetzt bin ich Mitte 50 und der ist Ende 60 und spielt nochmal Batman. Und auch da werde ich wahrscheinlich in den Film reingehen, gucken, bis er kommt, und dann gehe ich wieder raus. Obwohl ich den Flash-Film gerne sehen will.
Ja,
weil ich mit The Flash echt versöhnt bin durch Justice League, den jeden zwei Tage lang schnitt. So, und das ist halt... das nimmt mich schon schwer mit, dass Michael Keaton nochmal Batman
spielt. Das ist sehr... The Flash ist für mich übrigens immer noch der rote Blitz irgendwie. Ja, genau wie, wie Green Lantern auch immer noch grüne Laterne ist für mich. Ich sage auch immer noch der rasende Falke und nicht Millennium Falke.
Ich sage auch der rasende Falke, ja, genau. Und das ist bei den ganzen Superhelden, das ist die Fantastischen Vier, Mr. Elastic. So.
Ja, genau, ja. Ja, Gary sagt auch immer noch Superman.
Die Unsichtbare.
Ja.
Das Ding.
Also da freuen wir uns. Das Dingen. Dann habe ich noch als Trailer The Hitman's Wife Bodyguard.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen, den Trailer. Nee.
Habt ihr den ersten denn gesehen?
Ja.
Ich habe den noch nicht gesehen. Nee.
Der macht schon auf seine kranke Art und Weise, bekloppte Art und Weise auch
Laune.
Spaß.
Guck mal, was ich gestern noch geguckt habe. Moment mal.
Bringt Böcke. Ja. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Ja, den Trailer habe ich gesehen und war danach so genauso schlau wie vorher, ehrlich gesagt. Womit haben wir es hier zu tun?
Oh, Gary, was ist das? Kannst du das mal bitte erklären für die Leute, die uns
hören? Gary!
Shang-Chi, das ist tatsächlich ein Marvel-Superheld und dieses Büchlein hat 1 Euro gekostet, tatsächlich bei unserem lieben Kollegen Markus.
Dreh das nochmal nach vorne. Sind das diese Kung Fu, wo diese ganzen Ninjas die ganze Zeit, der hat ja nur mit Ninjas zu tun, ne?
Ja.
Da gibt's doch nur auf die Fresse. Kannst du das mal aufschlagen?
Also Gary hat ein kleines Comic-Taschenbuch in der.
Es ist ein Marvel-Held. Hier kämpft er auch Seite an Seite mit Captain America und ist der erste asiatische.
Gary, du bist sehr laut, Entschuldigung, du schreist.
Achso, Entschuldigung. Der erste asiatische Marvel-Held. Und und das wird jetzt endlich verfilmt. Also ich freue mich da sehr drauf. Der Trailer hat schon mal Spaß gemacht. Also ja, ist halt Kung Fu, ne? Und
ich dachte auch sofort an dich, Gary. Also so, für jemanden, der sich da nicht mit auskennt, ist es so ein bisschen nichtssagend, außer was Thorsten halt sagte, das ist auf die Fresse und worum es jetzt geht, weiß jetzt keiner genau. Außer dass es halt sehr, sehr asiatisch, also man könnte jetzt böse unterstellen, es ist für den chinesischen Markt gemacht.
Nein, ich habe damals die Kung-Fu-Comics alle gelesen.
Ja, ich auch. Die von Bastei Lübbe.
Das war wirklich, wirklich gewaltig.
Ja, ich wünschte, ich hätte die noch.
Ich auch.
Ja, ich bin ja voll auf dieser Kung-Fu-Welle mitgeritten. Also ich hätte mit Bruce Lee-Postern diese komplette Wohnung tapezieren können.
Ja.
Und
ich bin mir sicher, irgendwo in San Francisco hatte Bruce Lee auch ein Zimmer voller Gary Streberg-Poster.
Ganz, ja,
100%. Denn so funktioniert die Welt.
Ja, fiel das in deine Punk-Zeit? Gary?
Ja, das voll in meine Punk-Zeit.
Das wäre doch mal schreib doch mal ein Drehbuch über einen Kung-Fu-Punker. Kung-Fu-Punker aus Bochum.
Ja, ich war so. Ich habe die große Kunst des Kämpfens, ohne zu wissen, wie man kämpft. Ich habe immer so eine Aura um mich so gehabt. Irgendwie mich hat damals auf dem Schulhof hat mich keiner angepackt, weil alle irgendwie, weil ich hatte überall Bruce Lee Aufnäher und sowas alles. Und dann gedacht, der ist latent gefährlich, der Kerl. Und ich hätte mich natürlich nicht nur einigeln können und dann oder weglaufen. Aber nichtsdestotrotz, komischerweise, obwohl ich so ein Martial Arts Fan bin, hat das nie gereicht, um wirklich so die Disziplin aufzubringen, tatsächlich in so eine Kampfsportschule zu gehen. Ich habe es ein paar Mal versucht. Und kenne auch so ein paar Griffe, aber trotzdem so der ich bin so der Martial Artist im Herzen. Du hast es gemacht.
Ich habe den 19 im Taekwondo gemacht, mehrere Jahre.
Oh, das hast du nie erzählt.
Mein Freund Uwe, warum auch?
Ja, warum auch nicht?
In Lünne-Brambauer war die Kampfschule Tangun. Und da haben wir wirklich täglich trainiert und jeden Sonntag war Sparring. Und Sparring kamen die ganzen, so also ein bisschen latent aggressiven türkischen Jungs aus anderen Kampfschulen und dann hat man sich da auf die Fresse gehauen.
Ja, also so ein Fight Club im Grunde.
Nee, also so, und die hatten halt ein Sparring und da haben wir, also das war wirklich meine große Spagatzeit, muss man sagen. Und okay. Das war, da war so
konntest
viel
Zeit wieder.
Du, ja, konnte ich.
Du
ja,
so wie Prince, so?
Ja, ja, das kann aber jeder, weil du musst nur die Bänder dehnen im Schritt, also im Innenoberschenkel und das Bänder in sechs Wochen kann jeder Spagat.
Ich versuche seit 53 Jahren den Bänder zu dehnen, das hat keinen Sinn. Gary, Martial Arts, wer war denn eigentlich dieser Martial Arts?
Das war der Bruder von General Motors.
Ja,
ja, genau, das war... Das war, glaube ich, aus Nackte Kanone. General Motors.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Glaub, oder so spielt auch von William Shatner, glaube ich. Oder nicht General Motors?
Nee, General Motors ist das Nackte Kanone. Nee, das kann aber da nicht Nackte Kanone sein. Das ist dann, wenn, dann ist es Loaded Weapon.
Loaded ja, Weapon? Ich glaube auch, dass das eher da ist.
In Loaded Weapon spielt William Shatner mit. Das spielt wo wir gerade schön bei Kloppe sind, Mortal Kombat.
Ich muss euch sagen, ich habe so überhaupt keinen Bock, den Film zu sehen. Der interessiert mich null. Auch wenn wir gerade über Kloppe reden und ich ja solche Filme per se mag. Aber ich mag das Videospiel nicht und deswegen interessiert der Film mich auch nicht. Also das
ich finde, das ist eines der wenigen selbsterklärenden Videospiele und deswegen mag ich es ganz gern.
Ja.
Und ich würde den Film gerne sehen, weil diese Trash-Gurke mit Christophe Lambert aus den 90ern.
Lambert. Stimmt, ja.
Das war schon ziemlich scheiße.
Ja,
Mortal
stimmt.
Kombat ist sowas wie Street Fighter oder wie Tekken, ne? So, es geht in die Richtung, ne? Oder?
Ja, genau.
Ja, Street Fighter hatte eher was Paramilitärisches. Damals die Verfilmung übrigens mit Raul Julia in seiner letzten Rolle.
Jean-Claude Van Damme, ne?
Und Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue
in einem Film. Und ich würde Mortal Kombat wirklich gerne sehen, aber das ist genau das gleiche Problem mit King Kong und Godzilla, was mich rasend macht.
Ah,
reden wir gleich
drüber. Weil ich ihn jetzt endlich gerne sehen will. Ich kann ihn nicht sehen. Ich meine, was ist los mit euch? Ihr wisst alle, dass ich den sehen will.
Ja, was soll ich denn machen? Du tust gerade so, als wenn wir dafür verantwortlich
wären. Ich kann aber leider kein Postfach in Las Vegas einrichten. Und dann pinkt da irgendeine alte Oma eine falsche IP, damit ich mit einer amerikanischen Kreditkarte, die ich wahrscheinlich, keine Ahnung, in Illinois jemand auf der Straße stehlen muss, über HBO irgendwas wegstreamen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Kann ich bitte den Film sehen? Auf YouTube,
wir arbeiten dran.
Auf YouTube sind bereits Schnitte. Also da sind dann Endszene King Kong gegen Godzilla. Also alles schon geleakt. Irgendwelche Spackos laden das hoch und legen dann noch unpassende Musik drüber. So wie Boom, 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 I want you in my room. Ich krieg so eine Krawatte. Kann ich jetzt bitte den Film sehen? Ich weiß jetzt, dass Mechagodzilla dabei ist. Kann ich den Film sehen? Kann ich bitte? Warner Brothers. Was ist denn? Wir
soll ich kurz was dazu sagen?
Ich will den Film sehen.
Ja, okay.
Ja, gut. Soll ich das jetzt streichen von der Liste? King Godzilla vs. Kong.
Ja.
Was mach auch.
Der feine Herr nicht drüber reden irgendwie. Das weißt du, wo Spoiler wirklich komplett egal sind.
Wir reden gleich drüber. Ich möchte nur eben. Ja, pass auf, komm. Reden wir über Godzilla vs. Kong. Wenn wir
also, der Film, der hält genau das, was er verspricht. Und von daher ist er gut. Ich fand ihn gut. Er hat großartige Kämpfe. Er hat großartige Monsterkloppe. Die Handlung ist sehr vorhersehbar. Aber hey. Und wo ich sofort an Thorsten gedacht habe, ist, vieles findet tatsächlich auch bei Tag statt. Also von daher ist das, bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher, wann immer Thorsten den Film auch sehen wird, er wird Spaß haben. Und du auch, Hennes.
Ja, ich will jetzt sehen.
Was ich immer wieder erstaunlich finde bei diesem Film, ist die Größe von Kong. Mal ist er so groß, mal ist er so groß, verstehst du, wie es so gerade passt irgendwie. Das ist irgendwie, Moment mal, ist er nicht gerade gesurft auf diesem Flugzeugträger und jetzt ist er plötzlich fünfmal so groß, wie ist das möglich? Weil Godzilla ist ja eine ziemliche Kante.
Ja, ja. Also diese erste Szene, du siehst in der Trailer-Szene, wo er schwimmt und dann sind neben ihm so kleine Flugzeugträger und im nächsten Bild springt er auf einen drauf. Ja. Aber dann ist mir alles egal.
Dann ist auch egal.
Ist mir egal.
Dann ist auch egal.
Ist mir egal, will ich sehen.
Ja.
Was ich bei euch beiden immer nicht verstehe, auch bezüglich des letzten Godzilla-Films, sind eure Ansprüche daran. Also, weil du sagtest, es ist ein Monster-Kloppe-Film, nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Was kritisiert worden ist, ist halt immer die ganze Handlung mit den Menschen und von Thorsten halt die Dunkelheit.
Also, genau, das sind die beiden Dinge. Die Handlung mit den Menschen muss sein, sonst wirkt es leicht unbelebt. So.
Ja. Aber
weil wir haben es mit Computereffekten zu tun. Die Häuser sind computeranimiert, alle Tiere sind computeranimiert. Zwischendurch.
Und wir brauchen ja auch einen Maßstab.
Wir brauchen auch einen Maßstab. Deswegen guckt man, nimmt man kleine Darsteller. Ich weiß gar nicht, Hennes, warum du nicht? Und dann muss man. Die Sache ist einfach die.
Ich konnte nicht.
Für eine Mark bin ich früher um 11 Uhr morgens ins Kino gegangen. In King Kong gegen Godzilla. Hm. So. Darauf steuern wir ja hinaus. Wir wollten erst Kong zeigen auf der Insel, schön. Dann wollten wir Godzilla zeigen, wo wir gesagt haben, kommt der in den Film auch nochmal vor. Dann Godzilla gegen King Ghidorah und die sprechende Motte und was weiß ich nicht alles. Unsere komischen dreieckigen Lakritzviecher, alles läuft bei mir. Und dann zeig mir doch jetzt den letzten Film, King Kong gegen Godzilla. Ich will den einfach nur sehen. Ich hab mich köstlich amüsiert über den Mann, der in seinem Kostüm erstickt, 1973, als ich im Kino war. Kann ich jetzt bitte eine adäquate Verfilmung sehen? Mir geht's ja gar nicht. Der kann ja von mir aus auch mal 5 Minuten im Dunkeln spielen, aber kann ich jetzt bitte mal sehen? Um anschließend zu sagen, da war eine Szene im Dunkeln. Ich will ihn nur sehen. Das ist ein King Kong gegen Godzilla-Film. Das ist genau das gleiche Ding wie mit Batman 89 und Batman jetzt. Zeig mir den doch einfach. Lass mich doch nicht wie Ölleken doof jetzt hier sitzen und lass mir den Film nicht sehen. Und ihr beiden redet wie Experten drüber, während nach und nach auf YouTube immer mehr Ausschnitte kommen. Das ist nämlich der Sinn davon.
Aber Thorsten, du sprichst ein sehr, sehr ernstes Problem einfach an. Klar, wenn Warner sich entscheidet, die Sachen dann auf HBO zu bringen oder beziehungsweise in Deutschland auf Sky.
Nee, es kommt ja nicht.
Klar, kann man
kommt
sagen,
ja nicht auf Sky.
Kommt ja nicht, ja, darauf will ich ja hinaus. Wenn du jetzt so Sachen hast wie zum Beispiel Justice League oder Wonder Woman 84, die kannst du sehen. Aber es gibt in dieser digitalen Zeit, in dieser Zeit des Lockdowns, wo viele Leute, wo die meisten Leute streamen, wo die Kinos zu sind, wo die Filme zugänglich gemacht werden, gibt es zwei Entscheidungen. Entweder wir warten so lange, bis die Kinos wieder aufhaben, so wie Universal mit James Bond. Ist es Universal? Ich glaube ja. James Bond, das ist die eine Taktik. Die andere Taktik ist von Warner. Wir zeigen das, oder Disney, wir zeigen das in unseren Streamingdiensten, verärgern dadurch die Kinos, aber das nehmen wir in Kauf. Aber es gibt trotzdem immer noch Sachen, die wir sehen wollen, die aber nicht zu sehen sind. Wie zum Beispiel jetzt gerade Kong gegen Godzilla. Das Problem, was wir auch in fast jedem Podcast ansprechen, ist It's Always Sunny in Philadelphia. Eine der besten Serien aller Zeiten, Comedy-Serien aller Zeiten,
ja, Gary? Absolut.
Ich habe mir jetzt, glaube ich, 7 Staffeln auf DVD bestellt in Amerika auf NTSC. Muss da meinen NTSC-DVD-Player wieder reanimieren. Du kommst nicht dran. Das ist eben das Problem. Macht es zugänglich. Wir zahlen auch dafür.
Die Sache, weißt du, was ich machen würde? Wenn ich Sky wäre, Netflix, Amazon Prime, was gibt's noch? Das war es eigentlich. Disney Plus. Die haben alle eine Deutschlandvertretung. Eine Europavertretung, aber eigentlich nur eine Deutschlandvertretung. Mach die Deals. Wir haben jetzt auch noch Ausgangssperren. Gehen wir mal davon aus, dass sie flächendeckend sind für ein paar Wochen. Wenn ich einer dieser Netzanbieter wäre, Amazon oder Sky gerade, jeden Tag um 22 Uhr würde einmal einer dieser Topfilme laufen. 22.05 Uhr startet der. Egal.
So wie früher bei Premiere.
Um 22.05 Uhr läuft dieser eine Topfilm, der dir einfach nur sagt, okay, klar, du musst zu Hause sein, du bist wieder 5, kein Ding. Hier ist King Kong gegen Godzilla. Hier ist für dich exklusiv, obwohl du kein Abo hast, Justice League. Hier ist, das würde ich machen. Ich würde sagen, um 22 Uhr startet ein Film, den habt ihr gar nicht auf dem Zettel. Oder den wollt ihr gerne sehen. Oder es wird ein großer Hit. Oder es ist ein Oscar-Kandidat. Um 22.05 Uhr kommt der auf deinem Portal. Das ist unser Service, weil wir wissen, dass du zu Hause bist. Das würde ich machen. Aber ich bin ja auch naiv und ein Träumer.
Ja, genau.
Ja, es kann ja sein, dass das jemand von Warner oder von Sky oder sowas, unseren kleinen...
Ja, die...
Ja, aber warum soll die was sagen?
Der läuft im Management von Sky bestimmt in Dauerschleife, unser Podcast.
Ja, ja.
Deswegen, liebe Leute von Sky, wegen Justice League... Der zweitägige Schnitt habe ich ein Sky Super Abo abgeschlossen.
Das war das Prinzip dahinter, der perfide Plan.
Der ist ja auch aufgegangen, weil dann bleibe ich jetzt erstmal dabei und gucke, was sonst noch so kommt. Und das ist doch gut. So habt ihr einen Kunden gewonnen dazu und erfüllt es mit Leben.
Hat es sich denn für dich gelohnt, dieses Abo? Warst du denn jetzt, ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, aber es sind ja auch ein paar Tage vergangen und ein bisschen, der Film hat sich ein bisschen gesetzt bei dir. Hat sich denn der Snyder Cut jetzt gelohnt für dich?
Na klar hat sich der Snyder Cut gelohnt, weil ich mich mit einer Pommes mit Mayo hinsetze und einfach gucken kann. So, das heißt, ich musste jetzt keinen großen Aufwand betreiben. Ich musste einfach nur sagen, den gucke ich mir an. Ob er sich für Zack Snyder gelohnt hat, das ist die Frage.
Ja, und das frage ich dich. Ist er denn jetzt so viel besser als der
Die Grundprämisse ist die gleiche, etwas seltsame. Aber er hat zum einen durch die Musik von Tom Holkenborg gewonnen. Junkie XL. Irgendwer muss ihm gesagt haben, er soll sie nicht mehr so nennen. Die Holkenborg-Musik ist ziemlich gut. Die ist so überepisch. Der kennt kein Maß bei Filmmusik, der Typ. Weißt du, er kriegt das nicht hin. Das ist immer zu viel, immer zu viel. Ist mir erstmals aufgefallen bei der Dunkle Turm. Da hat er das erste Mal große Musik gemacht. Bei Mad Max auch. Ist einfach zu... Mad Max, Klammer auf, liebe ich übrigens mittlerweile die Neuverfilmung. Vorher fand ich den total... mittlerweile muss ich sagen... Ja, okay, klar, verstehe. Okay. So, finde ich gut. Cool. Guter Film. Sie fahren ganz nach Süden und dann fahren sie wieder zurück, weil da nichts ist.
Zurück. So, fand ich gut. Ist Justice League denn jetzt, weil du sagst, es ist zu viel, ist er denn mit seinen 4 Stunden zu lang?
Nein, das ist ja Fanservice. Das ist ja, was wir da haben, ist der Gangbang unter den Fanservices. Mehr ist als Fanservice ja nie gebracht worden. Nee, als dass das man stimmt. Sagt, oh, ihr habt jetzt genug rumgemault, Fans. Hier ist der 4-stündige Schnitt. Ach so, ja, und dann mussten wir noch Leute holen zum Nachdrehen und dann war alles nochmal poliert und dann kam da komplett neue Musik drüber. Als Fanservice war es natürlich die große flächendeckende Onanie im Filmbusiness. Ja. Und da muss ich sagen, wo ich gesagt habe, naja, wenn das seine Vision war, der sich im Kino keiner angeguckt, weil du musst ja auch irgendwann nochmal schlafen. Aber sowas... Der richtige Film zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im falschen Format, aber trotzdem schön. So.
Falsches Format 4:3.
Ja, 4:3. Weiß ich jetzt nicht, was das soll.
IMAX, ne?
Das war wahrscheinlich als IMAX.
Ich kenne jemanden, der ist 72 Jahre alt, der lebt auf dem Campingplatz. Von dem muss ich mir den Fernseher holen, damit das Format stimmt. Aber... Nein, kenne ich nicht, aber...
Oder kann man auch schön im Viewmaster gucken demnächst. Ja, aber
wurde gesagt, dass... Ja. Okay, erzähl mir auch die Szenen, die nicht so gut sind, in Ruhe. Und das hat er gemacht.
Du bist versöhnt.
Ich bin damit wenig zufrieden.
Ich würde sagen, wir rufen mal unsere Freunde bei Warner an und sagen, wenn der Film dann irgendwann mal auf Blu-ray rauskommen sollte, muss auf jeden Fall hinten draufstehen, Zitat von Thorsten Sträter, der Gangbang unter den Fanservices.
Ja,
was hast du eben noch? Das ein Onanierfest für Connoisseure, genau. Keine Ahnung.
Das Problem ist, dass sie damit wieder eine Tür aufgetreten haben. Jetzt hast du wieder 50.000 Leute, die eine Mega-Diktatur ausüben, weil jetzt wollen sie The Batman sehen mit Ben Affleck. Und sind so naiv zu hoffen, dass die jetzt nochmal...
Mit Robert Pattinson?
Nein, mit Ben Affleck. Ben Affleck hat damals gesagt, ich habe ein Drehbuch geschrieben, ich finde das auch gut, ich spiele nochmal The Batman. Und das wird ein schöner Film und da habe ich schon alles und pipapo. Und jetzt wollen sie plötzlich, weil sie mit Batman, Ben Affleck voll versöhnt sind, jetzt wollen sie Druck ausüben auf Warner, als ob die jetzt einen Batman-Film machen, parallel zu dem sauteuren Film, an dem sie sich gerade einen Wolf schrubben, weil er dauernd unterbrochen werden musste. Und das wird natürlich nicht passieren, das ist Naivität. Da können wir schon froh sein, dass wir Justice League in der Kalenderwoche 42-Version gesehen haben. Und damit ist auch jetzt gut. Jetzt muss sich auch Zack Snyder dringend anderen Sachen zuwenden. Was er ja auch tut.
Ja.
Was er ja auch tut, und da kommen wir. Ein sehr guter Übergang, lieber Thorsten, da kommen wir zum Trailer zu Army of the Dead.
Ja. Freue ich mich sehr drauf.
Der Film, auf den wir alle gewartet haben, der Film mit Matthias Schweighöfer und Tick Notaro.
Ja, also da habe ich echt...
Wer hätte das gedacht, dass
da hätte ich echt dreimal gucken müssen. Ich denke, ist das der Schweighöfer? Ist der das?
Das ist Schweighöfer.
Und dann war er das tatsächlich. Und nicht nur das, Schweighöfer führt ja Regie bei dem Prequel. Er spielt ja da wohl offensichtlich eine Figur, die heißt Klaus. Und der hat eine Vorgeschichte. Und da führt er Regie bei dem Prequel.
Welcher Klaus hat keine Vorgeschichte?
Ja.
Das ist doch die Frage.
Klausi.
Ja.
Ne?
Und da freue ich mich drauf. Und ich glaube, dass Leute wie Daniel Brühl, der nun zusammen mit zusammen mit den anderen Schauspielern, nenne ich gleich, die besten Schauspieler dieser Generation sind, die besten deutschen Schauspieler. Dazu gehört ohne Frage Daniel Brühl.
Ja, absolut.
Und ohne Frage gehört der Christopher Walken-artige Berliner Schauspieler, auf dessen Namen ich gerade nicht komme.
Oliver Masucci.
Nein, ja, sowieso, aber nein, ich meine den, der auch der Offizier war, der in Inglourious Basterds, dem klar wird.
Ach, ich weiß, wen du meinst, ich komme auch nicht auf seinen Namen, aber warte,
sag's mir eben.
Ja, warte mal eben.
Ja.
Moment. August Diehl?
August Diehl.
August Diehl, natürlich.
Was ist für ein Genie?
Ja, August Diehl ist großartig.
Als ich bei Puffpaff war, das war mitten im Lockdown, oder nicht im Lockdown, das war zwischendurch letztes Jahr im Spätsommer, wo man so halbwegs irgendwo hin konnte, da habe ich im Café gesessen in Berlin, neben dem Hotel, da ging das noch. Und August Diehl hat da auch gefrühstückt. Und den musste ich ansprechen wegen einem Selfie, weil ich den so toll finde. Und der hat mit mir ein Selfie gemacht, ohne jetzt zu wissen, wer ich bin, aber das weiß ich ja meistens auch nicht. Und dann da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Mhm.
Aber ich habe...
Weißt du noch, unser Selfie Thorsten mit Oliver Koretke?
Ja.
Könnt ihr das bitte mal eben einblenden? Das ist ja, sehr... Ich glaube, Oliver Koretke hatte keine Ahnung, wer ihr seid.
Oliver Koretke sieht so unglaublich. Können wir ein Foto machen mit ihm? Ja, klar, kein Problem. Und dann macht ihr ein Gesicht. Das ist...
Weißt du noch, Gary, dass Oliver Koretke damals bei dem John Sinclair Event aufgelegt hat, 2009.
Ja, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, aber
in Essen, ja, in der Lichtburg. Ja. Da war Oliver Koretke unser DJ. Dani Brühl dreht übrigens gerade seinen ersten Spielfilm als Regisseur. Warum auch nicht? Aber kommen wir wieder zurück zu Matthias Schweighöfer, Tick Notaro und Zack Snyder und Army of the Dead, was ja im April auf Netflix laufen wird.
Ja, bitte.
Und der Trailer ist raus, was?
Ich bin sehr gespannt.
Wir haben jetzt Ende April, Mai, Entschuldigung, okay. Ich bin schon wieder. Zombies in Las Vegas, Zombie-Tiger, was sagt ihr?
Ja.
Ja, also Zombies, die offensichtlich miteinander kommunizieren, wenn nicht sogar miteinander sprechen können, okay, warum nicht?
Und sie sind nicht tot.
Ja.
Eigentlich sind es ganz normale Leute, aber... Es ist Reise, verstehst du?
Ja,
sie können
auch
telefonieren und einfach Verrichtungen machen. Aber sie sind brandgefährlich. Naja, okay, wenn sie es können, können sie es. Ich bin gespannt drauf. Du hast dann halt eine große Gruppe verschimmelter Leute und Schwierigkeiten in Las Vegas. Und die wollen ja in Las Vegas, glaube ich, einen Knack machen, ne? Einen Bruch machen.
Ja, ein Heist. Also im Grunde ein Heist-Movie.
Ein Bruch, ein Heist, genau.
Genau. Ein Bruch und was sie mit dem Geld wollen, weiß man eigentlich nicht so richtig, weil... In der Zombie-Apokalypse ist das nämlich eher zweitrangig, aber wer weiß, keine Ahnung.
Vielleicht haben sie einen untoten Steuerberater, der irgendwas für sie regelt.
Das
der
kann
da
sein.
Noch mal ran muss. Ja,
ja.
Stimmt.
Ich freue mich auf jeden Fall.
Das, ja, ich auch. Ich auch. Also, sieht nach einer Menge Spaß aus.
Es sieht nach einer Komödie aus, mit sehr viel Humor. Also über diesen Zombie-Tiger habe ich doch dann sehr gelacht.
Wie heißt er? Bautista?
Dave Bautista,
der Schrank.
Ja.
Und na, er hat ja schon
der
mal
Karl Hassen sich mit unter den Schauspielern. Wer ist das Matterhorn als Darsteller?
Ja, vielleicht demnächst verfilmt. Ja. Genau. Besteigen Sie das Matterhorn. Ja. Gespielt von David Bautista. Aber Zack Snyder ist ja mit Zombies
groß geworden,
sehr belesen.
Nein, Quatsch.
Ja. Nicht groß geworden, aber Dawn of the Dead, die Neuverfilmung ist ja auch von ihm mit diesen schnellen
und
Zombies.
Die ist ja auch gut, muss man dazu sagen.
Sie ist
nicht nötig, wie so viele Filme von Zack Snyder, aber sie ist gut.
Und vor allen Dingen, sie hat, muss man mal ganz ehrlich sagen, sie hat so ziemlich den besten Anfang, den man sich für einen Zombie-Film wünschen kann. Das ist einfach
vor
der
allen
Anfang
allen,
ist
für
großartig.
Allen, vor allen Dingen für einen, den es schon mal gab.
Ja.
Und das trotzdem ist es gut. Und er fängt die leicht satirische Grundstimmung, die Kommerzkritik der Vorlage ganz gut ein.
Findest du?
Was
das
hatte
ich eigentlich eher so das Gefühl, dass das nicht so da so einen Stellenwert hatte. Findest
das
du?
Nicht so
also ich müsste den noch mal gucken.
Es gibt einige Anklänge und die fängt da ganz gut ein.
Okay, okay.
Was haltet ihr denn als Fachleute von Zombies? Ich bin ja jetzt, ich habe tierischen Schiss vor den Typen, von diesen schnellen Zombies, von dieser Variation, weil das ist jetzt ja auch wieder eine neue Variation. Die sind ja jetzt nicht nur schnell, die sind ja auch irgendwie intelligent und können sprechen.
Es wäre für mich.
Verrät das nicht die Grundidee von George R. Romero?
Es wäre lustiger, wenn die Zombies schnell wären, kommunizieren können. Aber unsere Helden haben alle Hexenschuss und eine Halsentzündung. Das heißt, sie können machen und sich so im Schritttempo bewegen. Das wäre komisch. Macht natürlich keiner. Sollen sie machen. Irgendwas muss ja immer kommen. Dann müssen sie halt rennen. Ja. Weil ich glaube auch,
ich bin gespannt,
dieses Setting des langsamen Zombies ist einfach auserzählt. Du hast aber Walking Dead schon alles gesehen. Wir bauen Mauern, wir machen eine Bettenburg, wir stellen einen brennenden Bus dahin. Wir können vom Motorrad auch vor Zehntausenden von ihnen fliehen. Ja, sie erwischen uns im Prinzip nur, wenn wir einen Schrank aufmachen und nicht aufpassen. Und das ist, damit ist man eigentlich fertig, ja. Das glaube ich auch.
Also wir sind sehr gespannt. Zack Snyder's Army of the Dead mit Dave Bautista, Tig Notaro, einer wunderbaren Komikerin, und Matthias Schweighöfer.
Ja, da möchte ich ganz gerne mal wissen, wie sie Tig Notaro dazu gecastet haben. Also
Tig Notaro ist super in Star Trek Discovery auch. Also die wird natürlich als Typ gecastet, aber ich bin sehr gespannt. Also auch als Zombie-Schisshase werde ich mir den auf jeden Fall geben. Kommen wir zu unserer. Du bist kein Zombie-Schisshase, Thorsten.
Ich werde mir den natürlich auch geben, meinte ich.
Ach so, gehen. Ja. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, du outest dich jetzt gerade. Ein Streter hat keine Angst. So, kommen wir zur Mystery Box. Diesmal mitten in der Sendung. Also wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist die Verbindung von Frank Gosen, unserem Gast aus der 83, glaube ich, war es, und David Bowie. Das Spiel heißt Six Degrees of Kevin Bacon. Wie sind die Verbindungen? Welcher Schauspieler, welche Akteure, Regisseure braucht man, um die Verbindung herzustellen? Es sind viele drauf gekommen. Ich habe alle hier. Die Verbindung ist die, Frank Gosen hat den Film geschrieben, beziehungsweise die Vorlage geschrieben für den Film Radio Heimat, Regie Matthias Kutschmann, der auch schon bei uns zu Gast war. In diesem Film spielen unter anderem mit Heinz Hönig, Ralf Richter
und Martin Semmelrolle.
So, die spielen da kleine Rollen und alle drei Schauspieler spielen natürlich auch in dem klassischen deutschen U-Boot-Film Das Boot von Wolfgang Petersen mit. Und in diesem Film spielt die quasi, ja, es ist die Hauptrolle, ja, man kann sagen, es ist der Kaloi, es ist der U-Boot-Kapitän Jürgen Prochnow. Jürgen Prochnow hat nach Das Boot gespielt in diversen amerikanischen Filmen, unter anderem auch in Dune von David Lynch, und er spielt auch in dem Film Twin Peaks Fire Walk With Me eine ganz, ganz kleine Rolle, ohne was zu sagen. Er ist ein Mann mit langem Bart in einem Waggon. So eine surreale David Lynch-Sequenz in diesem Film. Spielt auch David Bowie eine kurze Rolle. Also, das ist die Verbindung von Frank Gosen zu David Bowie. Habe ich das einigermaßen klar gesagt?
Ja, das ist klar nachvollziehbar.
Gut, okay. Die Teilnehmer sind hier der Teilnehmer mit diesem Gegendere. Ich komme damit heute nicht klar. Ich raschel mal ein bisschen. Die Mystery Box geht an. Achtung! Ich mache ja den Glückskeks auf. Ah! Sie geht in die Hauptstadt nach Berlin! Und zwar an Kaya Özkök, Berlin. Hier, bitteschön. Einmal nach Berlin.
Ja, super. Herzlichen Glückwunsch.
So, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, die Mystery Box. Ich habe wirklich meine Synapsen und meine Gehirnwindungen bemüht, aber ich bin jetzt auf kein neues Rätsel gekommen, weil das ist...
Ist auch schwierig.
Manchmal, es ist schwierig und manchmal kommt es einem sofort und manchmal halt nicht. Bitte nicht aus dem Kontext nehmen, dieses Zitat. So, ja. Früher, ich weiß, ja. Ich hab's, kennst du das, wenn du selber merkst?
Ja. Mittlerweile.
Kommt öfter vor. Mittlerweile weiß man's. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die uns folgende Frage beantwortet. Wir machen eine kleine Umfrage. Welcher Schluss hat euch den Film versaut? Den Film oder die Serie? Also ein Film, der bis dahin super war oder gut war, und in der Schlussszene, im letzten Moment, in der letzten Szene, wird der Film total beschissen und ihr denkt, was ist da passiert?
Genau.
Da gibt es
ein Beispiel.
Ich möchte
Sixth Sense. Den du guckst und sagst, schönes Drama, zum Schluss wird er komplett unrealistisch.
Genau, ja. Ja,
das war ein Scherz. Also, guter Film.
Das war ein
guter
Scherz. Ja, aber wir lassen mal zwei Sachen ausnehmen von Serien, und zwar Dexter. Ja. Und lass uns mal Lost komplett vergessen.
Okay.
Okay, weil das wäre wahrscheinlich ganz viele. Also es gibt einige. Dexter übrigens, es gibt einen ganz minimalen kurzen Teaser für die nächste Dexter-Session. Season. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt. Ganz kurz nur. Es ist wirklich nur ein paar Sekunden, aber reden wir, wenn es soweit ist. Also, welcher Schluss hat euch den Film versaut? Oder welcher Film hat euch den Schluss versaut? Welcher Schluss hat euch den Film versaut? Antworten bitte nur an post@streterbenderstreberg.
Ich überlege die ganze Zeit.
Ist das richtig? Nee, du sollst ja nicht mitmachen.
Nee, aber ich überlege trotzdem gerade, weil...
Kannst du dann hier nachher... Ja, also post@streterbenderstreberg.de ist richtig, Gary?
Ja.
Betreff bitte Mystery Box 85.
Genau.
Dann kommen wir da auch super mit klar. Ich habe mal gewagt, über unsere sozialen Netzwerke mal ein paar Fanfragen anzufragen. Mhm. Und da sind so viele dabei rausgekommen, dass man sagen kann, da können wir eigentlich ein Special drüber machen. Die meisten wollten wissen von Thorsten, wie es denn bei Last One Laughing so war.
Ich weiß.
Also es waren keine konkreten Fragen, aber...
Ja, okay, die Verträge zu Last One Laughing sind verhältnismäßig streng. Ich sage es jetzt auch ganz klar. Ich erzähle es mal so, ich weiß gar nicht, ob es erzählt worden ist. Wir haben das schon vor geraumer Zeit aufgezeichnet. Vor geraumer Zeit. Also vor sehr langer Zeit tatsächlich sogar, noch nicht mal dieses Jahr. Und es war natürlich toll. Das war übrigens, falls die Leute sich fragen, wie die hängen da zu zehnt in dem Raum ab in Corona-Zeiten, ja.
Das wäre auch da, die Frage wurde gestellt.
Dem voraus ging die strengste Quarantäne, in der ich je war. Dann wurde ich abgeholt in einem desinfizierten Fahrzeug, einzeln nach München. FFP2-Maske, die ganze Zeit im Fahrzeug. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass einer eine Scheibe in ein Auto gebaut hat, richtig. Dann sofort zum Corona-Test, dann ins Hotel. Im Hotel weitere 3 Tage Quarantäne, ohne es verlassen zu können. Jeden Tag kam ein Arzt und hat noch einen Corona-Test gemacht, obwohl ich jetzt auch nicht gewusst habe. Hätte ich mich jetzt in der Dusche infizieren können, aber ich habe es gemacht. Keine Frage. Tests mit Blutabnehmen am Ohr, permanentes Fieber messen. Das war derartig lückenlos. Das hat einem eine tiefe Sicherheit gegeben. Da muss unfassbar viel Kohle ausgegeben worden sein für Diagnostik. Unfassbar. Und dann sind wir einfach eingezogen. Wir waren uns nicht klar darüber. Es gibt natürlich in dieser Szene, gerade in dieser Köln-Berliner Comedy-Blase, gab es immer Gerüchte, wer macht mit, wer macht nicht mit. Aber es wurde uns so nicht klar mitgeteilt, so dass man dann vermutet hat. So man vermutet ja, boah, wenn die mich nehmen, dann nehmen die bestimmt auch da und so. Und jedenfalls...
Also das war wirklich so, dass ihr rein seid und ihr wusstet nicht, wer ist da?
Es gab Gerüchte, weil ja immer alle plappern und Halbgerüchte, aber wir hatten keinerlei Gewissheit darüber, so fertig. Und deswegen war es doch ziemlich überraschend. Und deswegen sieht man auch, dass diese ganzen Talks, die wurden anschließend aufgenommen. Ne? Das ist ja diese Zwischensequenzen, wo man im Sessel sitzt.
Ist das, was Thilo gemacht
hat? Ja, das hat Thilo gemacht, Thilo Rosigan, ja.
Unser
ja, genau. Wir haben ein paar sind auch vorher aufgenommen worden, was glaubst du, wer kommt und so weiter, weißt du? Und die werden dann reingeschnitten.
Ja.
Und dann ist es im Wesentlichen fast 7 Stunden in dieses Ding reingegangen.
Habt ihr da eine Pause zwischendurch gehabt?
Also, naja, klar, du musst keine Pause.
Du musst ja mal Pipi machen, oder?
Wenn du Pipi machen musst, musst du sagen, ich gehe Pipi machen. Dann gehst du halt Pipi machen. Dann gehst du dann Pipi machen, auch mit 2 Leuten. Die dich begleiten zur Toilette und dann gehst du in die Toilette rein, das war nicht weit und die warten vor der Tür und wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich jetzt vor Lachen ausschütten, kannst das jetzt mal die Minute beim Pissen machen. Mach es halt lieber nicht. Und ich habe mir auch einmal eine geraucht oder 2 Mal in diesen 6 Stunden.
Das ist eine Frage.
Das haben wir uns sofort gefragt.
Und das bedeutet aber hier, du wirst, das heißt 2-mal ziehen. Du bist einen Gang gegangen mit 2 Leuten, hast 2-mal gezogen, ohne Kontakt zu irgendwem. 2-mal gezogen, wieder rein, das ist halt so bei uns Nikotinopfern. Ansonsten.
Aber das bist du ja gewohnt von deinen Zugfahrten, dass du, ich habe das ja schon selber erlebt, dass du damals in Köthen, als wir zusammen nach Leipzig gefahren sind, wir hatten, glaube ich, 20 Sekunden Aufenthalt in Köthen und du hast es wirklich geschafft. Das war wie mit Zeitraffer.
Aber es gab keine Pause, weil sie wollten den Druck, die Spannung unbedingt halten. Das einzige kleine Innehalten innerhalb des Studios, als wir drin waren, war nur mal, wo wir mal so 5 Minuten Pause hatten. Das war, als das ganze, die ganze Kotze von Caroline Kebekus wegwischen mussten. Weil es ist in dieser Nummer nicht ganz rausgekommen, dass die wirklich alles vollgereiert hat. Das hing auf allen Kameras, allen Scheiben, das war unfassbar viel. Und da habe ich mir erlaubt, auch zwischendurch zu lachen, weil das einfach... Und das war aber nur, das war eine Saubermachpause von ein paar Minuten. Und ansonsten ist sich tatsächlich so dran gehalten worden. Für mich ist der Knackpunkt, muss ich sagen, ich komme etwas seltsam rüber, ich sage seltsame Sachen. Das ist halt bizarr geschnitten. Du musst ja aus 6 Stunden musst du ja 3 schneiden. Natürlich auch, um sowas zu vermeiden, wie Thorsten sitzt da, kratzt sich am Sack und trinkt eine Fanta, was nur bedingt unterhaltsam ist. Aber viele Sachen sind schon sehr, sehr seltsam.
Es gibt Leute, die würden da sehr viel Geld für bezahlen, sich das anzugucken.
Also für mein, ich habe das so nichts zu sagen, aber einige Sachen waren für mich sinnverstellend geschnitten. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Okay.
Aber im Prinzip ist es genau so, wie du es gesehen hast. So, also
gut, im Wesentlichen war es so. Kam vom Schnitt her, fand ich, sehr gut rüber. Und ich fand natürlich dadurch, dass, weil sowas funktioniert ja immer nur mit Reaktionen. Dadurch, dass ihr halt die Interviews hattet und dadurch, dass auch man immer wieder Bulli gesehen hat. Und also es gab Leute, die darauf reagiert haben. Da hat das funktioniert.
Ich fand es aber auch, diese wirklich tragischen Momente, die fehlen, wenn du einfach mal, wenn mal so 20 Minuten auch mal nix ist. Keiner hat was vorbereitet. Es wird niemand rausgeschickt, wofür man sehr dankbar ist. Weil du hast wieder Pavlovsche Hund immer angefangen, dir an den Kopf zu packen, sobald du einen Gong gehört hast. Das war beängstigend. Auch Teddy hat mal 5 Minuten die Füße stillgehalten, da hat man auch nur dem Herrgott für gedankt. Ne? Don't kill me, Python. I don't agree with that. Und das war.
Habt ihr zwischendurch mal Hänger gehabt,
wo man gesagt hat, natürlich hast du Hänger. Das Ding erschöpft dich. Mhm. Und dann machst du auch mal, ich habe zum Beispiel, ich weiß, das darf ich, vielleicht darf ich es gar nicht erzählen, aber ich habe zum Beispiel auch mal immer so 5 Minuten mit Teddy über Eritrea geredet und seine Wurzeln. Das ist natürlich bedingt unterhaltsam, es hat mich halt interessiert, wo ich gerade mal Zugriff auf ihn habe. Was für mich der ausschlaggebende Punkt auch war, zu sagen, dann spende ich meine Hälfte, ist überhaupt kein Problem. Weil Teddy hätte den Sieg verdient gehabt, weil du musst ja auch ein bisschen nach Leistung mal bemessen.
Es war ja super viel. Ich habe mir nachher gedacht, so, es gewinnt ja am Ende nicht der am lustigsten war, sondern der nicht gelacht hat.
Am Ende, das größte Arschloch gewinnt am Ende. Nein, das tut es auch nicht.
Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass du nicht lustig bist, bevor jetzt wieder irgendwelche Streter Ultras jetzt irgendwie
Kommentare reinschreiben. Was heißt nicht lustig? Es war natürlich auch, dass das innerhalb von Nummern wurde so ein bisschen geschnitten und so. Auch bei mir, weil die Nummern bei mir in der Mitte auch so ein bisschen grenzwertig waren und ein bisschen bescheuert.
Aber das dient, ich fand, also mir ist es nicht aufgefallen. Ich weiß natürlich, dass da geschnitten worden ist und das sieht man auch und diese Anschlussfehler, die du sagst. Aber ich fand jetzt rein als Konsument und mal abgesehen davon, dass wir uns kennen oder dass ich glaube, bis auf Teddy mit jedem von denen schon mal zu tun hatte, gesagt habe, so ich gucke mir das jetzt gerne an. Es dauerte einen Moment, man wartete halt drauf, bis was passiert. Aber wenn dann was passierte, war das wunderbar. Vor wem hattest du denn am meisten, du hast es zwar im Interview
gesagt, am meisten Angst. Also bei mir war das so, wir haben den Einlass gedreht.
Wir haben den Einlass gedreht.
Dann ging das auch los. So.
Ja.
Und dann habe ich zwischendurch mal danach gesagt, ich hatte eigentlich Angst vor Mirko Nonchef am meisten.
Ja.
Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das einer von denen ist, die sich als Erster abrollen oder so. Am meisten Angst vor Mirko Nonchef und bei Mirko Nonchef gar nicht mal davor, dass er eine richtige Nummer macht. Der macht auch schon mal so, der stand ja dann einfach da, wenn ich das gesehen hätte. Ich habe es Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Der steht im Vordergrund und spielt auf so einer Banane-Sopanflöte. Gut, dass ich es nicht gesehen habe. Da stand ich gerade woanders.
Ja, sonst schon Mirko Nonchef wäre für mich auch ganz, Mirko ganz gefährlich Nonchef gewesen.
Die ganze Zeit, hey, weißt du so. Und das ist halt das Schlimme. Und dann, ich wusste, ich hatte Teddy nicht auf dem Zettel. Ich kenne Teddy natürlich gut und gucke mir die Sachen wahnsinnig gerne an, wie als er diese Leute trainiert in so einer Kampfsportart und außen mit so einem Kleinwüchsiger rein. Das ist auch richtig dämlich, richtig gut. Und bei Teddy, ich war mir nicht ganz klar, was Teddy da abfackelt für ein Feuerwerk.
Das war die Wildcard.
Ich habe mir was geschrieben. dreimal fünf Minuten Sets, voll Gedanken gemacht und gesagt, dann könnte man da, wenn ich da, aber das Wort, und Teddy kommt mit dem Hamster an. Das war ganz, ganz grauenhaft. Und das
war geschnitten, deine Nummer, wo du über jeden gesprochen hattest, die war ja geschnitten, weil das tauchte nicht jeder auf.
Ja, genau. Ich hab alle gemacht. Ja, genau, ist ein Beispiel. Ja. Ja. Und das ist und Tatsache ist, dass ich natürlich der bin, der den Gewinn am wenigsten verdient hat. Einfach weil.
Darum geht's ja nicht.
Ja, aber das muss man auch mal kritisch sagen. Man muss ja sagen, das ist ein Spiel. Das Spiel sagt der zuletzt nicht gelacht hat. Ja, aber du musst sagen, Teddy hat am meisten rausgekegelt. Der war wie eine Kreissäge, die einer auf den Boden wirft. Giermann ist komplett über sich hinausgewachsen. Mhm. Komplett.
Ja.
Mhm. Ja? Jamie letztendlich. Kurt Krömer. Hätte uns alle gehabt. Hätte uns mit
Kurt war so gut.
Ave Maria. Kurt, ich konnte das sehen. Ich habe kaum noch mich getraut bei Kurt, als er Ave Maria gesungen hat. Der war kurz davor, mehrere mit in den Abgrund zu reißen. Musste aber Gott sei Dank so 10 Sekunden vorher selber lachen. Und dann denkst du dir, lach Gott sei Dank. Und du hast die Zeit, wieder durchzuatmen. Ja. Und das war extrem anstrengend. Extrem anstrengend.
Weißt du, darf ich mal raten, was der schwerste Moment war? Also der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, oh mein Gott, ich würde jetzt hier echt eingehen. Das war, als Heino kam.
Und das war der erste Programmpunkt. Und wir wussten nicht, auf welchem Level die das machen. Das unterscheidet es ja von allen anderen Serien. Bei den anderen Serien hieß es, ihr beschäftigt euch gefällig mit euch selbst und schönen Tag noch. In der Deutschen sagen sie, na, und wenn mal eine Minute nichts passiert, haben die uns auch noch was überlegt und schicken jemanden rein. Und das war halt wirklich Heino. Ja, und das war schon, da wurde uns das erste. Es war der echte Heino, über den auch ausreichend Witze gemacht worden sind an dem Tag. Und wirklich, glaub mir. Und da ist.
Also dein Gesicht war unbezahlbar.
Und das war sowieso. Da wurde es das erste Mal klar, auf welchem Niveau das hier abläuft.
Ja, genau.
Ja, und das letzte Mal wurde es mir klar, als Bulli sein Faktotum reinschickte, dass ich scheckig lachte. Das war extrem schlimm. Und dann waren so zwischendurch Dinger, die extrem schlimm waren.
Der Kühlschrank,
wo du denkst. Warum? Oder oder es ist so Kleinigkeiten, oder wenn Teddy einfach lachen musste, versucht er das zu kompensieren, indem er rumschreit. Oder Max Giermann mit dieser Pistolennummer. Also wie ich so alles gesagt habe, diese Zaubernummern, die er gemacht hat, die waren so super dumm. Und eine Szene ist gar nicht drin, ich weiß nicht warum. Da kommt Max Giermann als Clown rein. In dem Moment bin ich aufgestanden und gesagt, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich muss mal nach hinten gehen, mal die Sachen im Schrank sortieren. Macht, was ihr wollt, ich gehe Sachen sortieren. So super aggressiv, weil das war jetzt gut. Der kommt raus in so einem riesen Anzug mit so Gummischuhen, den Schädel rasiert so. Und ich sag so, pass auf, ich distanziere mich, ich gehe hinten aufräumen. Das sieht aus wie Sau, so für einen selber. Und dann war ich hinten so. So, dann stelle ich die Nase hin, das ging einfach nicht mehr.
Ja.
Oder zum Beispiel, wo ich das nächste Mal lachen musste, was komischerweise auch fehlt in der Nummer von Caroline, war, die Geschichte war etwas länger. Ich kannte die Geschichte nicht, die ich von Caroline gelesen habe. So wie ich nicht wusste, dass sie kotzt. Das wusste ich einfach nicht. Caroline hat es keinem gesagt. Dann gab es mir diese Mappe. Ich setze mich hin. Die sitzen alle dicht vor einem. Und dann kam die Mutter der Königin. Dann kam die Mutter der Prinzessin. Der Name. Königin Brigotze. Und das war so ein Moment, wo ich stockte. Weil ich bin für so dämliche Namen. Da bin ich sehr affin. Und dann habe ich den Text überflogen, wie oft kommt noch Königin Brigotze vor. Ich wollte den nicht 4-5 Mal lesen, weißt du? Und dachte, Königin Brigotze. Wenn ich die Stirn gerunzelt habe, war ich dicht davor. Und dann, das war auch eine sehr gute Nummer von ihr. Auch die Furznummer war einen Tacken zu kurz. Dabei, das wurde immer ekelhafter, aber auch immer virtuoser von ihr. Sie hat dann stellenweise so, als würde sie ein komplexes Instrument spielen. Das war, so, da durfte man sich nicht drauf einlassen. Nonchef als Rastafari war okay, bis er zu der Drehorgel ging und nochmal dran drehte. Und so, da habe ich auch gedacht, mach es nicht. Oder Barbara Schöneberger geht weg in so einem Hubanzug. Es geht nicht um die Nummer mit Hupen am Anzug, sondern es geht darum, dass sie weggeht und bei jedem Schritt so, und dann guckst du da so hin und denkst dir, und ich habe eine Menge Selbstgeißelungen betrieben und dann ja auch mal das die Kniescheibe massiert. und habe auch mal daran gedacht, dass, wie traurig das ist, dass meine Mama tot ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz billige Tricks. Mm. Und dabei, das war echt schwer. Und auch Teddy schleift dich ab. Der macht so, das erste Mal sagst du, okay, das ist alles Unsinn. Was für eine Kobra. Beschäftige dich damit. Das war das Rezept. Beschäftige dich nicht damit. Hinterfrage nicht, was Teddy macht. Guck dir das an. Aber frag dich nicht, wieso redet er mit dem Hamster? Das war dein Schritt in den Untergang.
Ja.
Auch dieses mit, sehr geehrte Damen und Herren, Belegschaft, wie er so einen Vortrag gehalten hat. Mona Lisa, wo sind meine Kippen? Das war so ein Ding, wo du sagst, nein, Teddy. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich sehe dich. Ich will nicht. Ich möchte es nicht, Teddy. Ich möchte es bitte nicht. Ich wurde immer aggressiver. Weil ich dachte, Teddy, hör auf.
Okay.
Ich war fertig mit der Welt. Und das wäre für mich noch ein paar Minuten gut gegangen. Weil ich fand ganz schlimm den lachenden Kompagnon von Teddy, den er reingeschickt hat, der sich über alles scheckig gedacht hat.
Grauenhaft. Der Freund von William, meinst du? Was übrigens auch ein sehr, sehr schöner visueller Gag war, ist, dass vor 5 Minuten sich dein Hintergrund verabschiedet hat und du es nicht gemerkt hast.
Also ja.
Für alle, die uns nur hören. Kommen wir mal zu den anderen Sachen, die wir diesen Monat noch alles konsumiert haben, außer Last One Laughing. Ja. Habt ihr Falcon, deswegen steht hinter mir dieses wunderbare Captain America-Schild.
Hast du nicht zu Ende gesehen?
Ich habe gestern das Finale gesehen. Gary, wie findest du denn die Serie The Falcon and the Snowman, habe ich gesagt. Ich meine natürlich Falcon and the Snowman. This is not America. Falcon and the Winter Soldier.
Kollege Roland Heep nennt das ja Cobra 11, Marvels Cobra 11. Und das stimmt so ein bisschen. Also da hat's schon ein paar so Autobahnszenen gehabt mit einem LKW, wo oben drauf steht Osnabrück GmbH. Da habe ich mich kaputt gelacht.
Ja. Erste Folge.
Also ich fand's bis dahin, wo ich geguckt habe, fand ich super und also macht Spaß. Also ist mal so ein bisschen jetzt nicht mehr so verrückt wie oder so ausgefallen wie hier WandaVision. Aber ich denke mal, dass Loki da wieder so eine andere Kiste aufmacht, da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen.
Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Ich fand das.
Wie war das Finale denn?
Ja, lass mich da mal kurz drüber
referieren. Ich habe erst 2 Folgen gesehen. Ich bin begeistert.
Ja, okay, pass auf. Ich bin etwas unterfordert gewesen von dem Ganzen, vor allen Dingen nach WandaVision. WandaVision hat ja wirklich das Format Fernsehen wunderbar bedient. Also wirklich, dass man sagte, wir haben jetzt eine Serie und jede Folge ist anders und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr innovativ und auch sehr mutig und das hätte auch nach hinten losgehen können. Dahingegen fand ich Falcon and the Winter Soldier eigentlich erschreckend konventionell und konservativ. Eigentlich finde ich, dass das ganze Ding ein guter Film gewesen wäre. Wenn man das zusammengefasst hätte als 2-stündigen Film, hätte das auch ein ganz anderes Pacing gehabt und wäre gut gewesen. Am Anfang ich habe große Sympathie für die beiden Hauptdarsteller natürlich, Anthony Mackie und Sebastian Stan, aber es sind halt eben 2 Nebenrollen. Und ich fand halt, es kam so ein bisschen nicht so richtig in die Pötte. Dann gab es den Auftritt, Thorsten hat es noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich weiß er schon, es gibt zwei Gastauftritte auch am Anfang, aber dann der Gastauftritt des deutschen Bösewichts. Ich glaube, das können wir schon mal sagen.
Daniel Brühl.
Brühl, gut, dann jetzt hast du es selber gesagt. Du weißt es schon, Daniel Brühl macht eine sehr, sehr gute Figur. Florenz Kasumba spielt auch wieder mit aus Winter Soldier und Black Panther. Ja. Dann gibt es, Gary, du hast wahrscheinlich schon den Auftritt der Comtesse gesehen.
Nee,
hast du den,
nee,
das habe ich so hart. Noch nee. Nicht? Hast du die vorletzte Folge noch nicht gesehen?
Also spielt
eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ever. Spielt eine ganz kleine Rolle. Sie wird aber eine tragende Rolle sein, wenn es weitergeht. Also das ist, die Marvel-Fans wissen, welche Rolle sie spielt. So, jetzt sage ich mal kurz, von der ganzen Kritik jetzt mal abgesehen, kommen wir mal zum Finale. Das Finale hat mich mit allem versöhnt, was ich mir bis dahin angeguckt habe. Das ist fulminant. Das ist ein richtiger Film. Sehr gute Auflösung. Fantastische Action. Ganz tolle Marvel Momente, also so diese, wir reden hier Portals und so, ne? Also wirklich so wie, da gibt es einen englischen Ausdruck, so Fistbumping, weißt du, wo du im Kino sitzt und sagst so, yes! Und genau diese Momente sind zuhauf in der Finalfolge.
Ich muss aber schon sagen, die Action-Szene in der ersten Folge, allein in der ersten Folge,
ja.
dieses Hubschrauber-Canyon-Entführungsding.
Ja,
danach musste ich mir direkt eine Stunde hinlegen. Also wirklich, aber unglaublich.
Ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich erst gesagt habe, so, ach, das hätte ich mir jetzt ein bisschen, also wie gesagt, nach WandaVision alles ein bisschen innovativer gewünscht, doch sehr konventionell, aber das Finale ist wirklich höchst, höchst befriedigend. Richtig gut gemacht. Jetzt freuen wir uns natürlich wirklich auf Loki.
Wann geht's denn da los eigentlich, Loki?
Das müsste im Mai oder Juni. Ich glaube Juni. Gary, Love and Monsters, hast du das gesehen?
Monsters habe ich gesehen. Ja, auf den Film habe ich mich tatsächlich ganz, ganz lange gefreut, weil mich der Trailer schon mitgerissen hat. Und es ist mal wieder so eine postapokalyptische, nach einer postapokalyptischen Katastrophe hat man es auf der Erde mit Monstern zu tun. Die Menschen haben sich zurückgezogen und da ist einer, der möchte halt seine Freundin oder seine große Liebe wieder treffen und der macht sich dann auf dem Weg. Die Prämisse finde ich sehr klasse. Also ich glaube, habt ihr den gesehen?
Nein, ich habe noch nicht gesehen. Das ist für mich
die erste halbe Stunde und dann muss ich, glaube ich, nach Berlin oder irgendwie sowas.
Ja.
Saubere Special Effects, so viel kann ich jetzt schon sagen.
Genau, ja. Genau. Also ich fand auch so diese ganze Bedrohung, die Menschheit da hat oder so, das fand ich sehr, sehr schön und sehr nachvollziehbar. Also Suspension of Disbelief hat da total gut funktioniert bei mir. Es sind ein paar schöne Zitate drin, Jaws und noch ein anderer Spielberg-Film wird da schön zitiert.
Ist es denn eher lustig oder geht es in Richtung A Quiet Place?
Nein, es geht überhaupt nicht in Richtung Quiet Place. Also das ist mehr eine Rom-Com, also eine Romantic Comedy, die in so einem postapokalyptischen Ding spielt. Das ist sehr, sehr lustig gemacht. Der Hauptdarsteller, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der ja auch schon bei Maze Runner eine gute Figur gemacht hat. Und
ist aber nicht der Kollege aus Hunters, ne? Sieht nur so aus, ne?
Aus Hunters? Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ist der Kollege aus Pokerhunters. Das sind die Jäger eines Kartenspiels.
Pokerhunters.
Ja, und ich fand vor allen Dingen, was ich auch super fand, ist, dass das Ende ist nicht so wie erwartet.
Okay.
Und ich fand den richtig gut. Und ich hätte mir den fast mal gekauft, digital. Aber da habe ich gedacht, ich warte noch ein bisschen, bis der für eine...
Ach, er ist schon länger raus.
Aber nicht bei Netflix. Bei Netflix.
Aber es ist keine Netflix-Einwohnung. Nee.
Also hätte ich schon mal haben können bei iTunes Amerika, aber $19 war mir dann doch zu viel.
Ist für einen Oscar nominiert?
Der Film?
Ja.
Special Effects wahrscheinlich, oder?
Keine Ahnung. Ist für einen Oscar nominiert.
Oder Drehbuch. Narrative. Nee,
also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist. Nee. Also wie gesagt.
Warten wir mal die Oscars ab, wenn die Oscars fertig, okay. Wir haben ja schon mal gesagt.
Ich muss jetzt gleich mal hier in die Hufe kommen, aber ich würde gerne noch einen Filmtipp abgeben.
Ja.
Boss Level. Gestern geguckt, Boss Level.
Okay.
Im Wesentlichen Frank Grillo, Mel Gibson, im Wesentlichen. Eine Mischung aus Live, Die, Repeat mit Tom Cruise und Täglich grüßt das Murmeltier. Mm. Der Held des Films, ein Ex-Marine, ist dazu gezwungen, diesen einen Tag von morgens 7.05 Uhr oder 7.05 Uhr bis 12.47 Uhr immer wieder zu erleben. Und er wird jedes Mal getötet und weiß halt nicht warum. Und das ist halt, der Film erfindet kein Rad neu.
Ja.
Und oft ist das Rad auch viereckig, aber ich habe mich seltenst so gut amüsiert. Dennis Schmidt-Voss spricht den viel im Off. Also es hat natürlich sehr viele Deadpool-Vibes, was Kommentare angeht, Sprachduktus und so weiter. Ist angenehm gewalttätig. Ich habe ziemlich gelacht, ziemlich häufig. Ich habe auch mal ein bisschen Herzschmerz gekriegt. Der ganze Film ist ziemlich gut. Ein ziemlicher Bullshit.
Ja.
Aber doch durchaus am Sonntag mal gucken. Ich möchte allen Leuten ans Herz legen, komm, mach Sonntag 15 Uhr, besorg dir ein Stück Butterkuchen und dann guckst du mal Boss Level.
Wo ist der
denn? Denkst dir Amazon, Line für 5 Euro und denkst dir so. Mhm. Aber in gut. So. Ja, auch die Geschichte. Mir ist das ja klar mit dem immer wieder. Ja. Und das ist halt trotzdem gut.
Ich finde dein Prädikat sehr schön, angenehm gewalttätig.
Das ist
also. So Prädikat. So.
Der anderen Film, den ich gesehen, das muss ich noch schnell sagen, da halte ich auch die Fresse, war ein Honest Thief mit Liam Neeson.
Ja,
Gesundheit. Ja, danke schön. Wo Liam Neeson Bankräuber spielt, ein Profi-Bankräuber. Und zwar einer von den geilen Bankräubern, die man nicht erwischt, weil er nicht nur am Wochenende einbricht in die Bank, sondern da, wo er sprengt, auch die Wand wieder verputzt und streicht. Das ist aber jetzt egal, jedenfalls macht er das sehr gut.
Okay.
Er lernt dann eine Frau kennen, und zwar beim Anmieten einer so einer Storage-Box, wo er seinen Scheiß unterstellt. Und dann heißt es ein Jahr später, er hat sich in sie verliebt, und weil er so ein Honest Thief ist, sagt er, ich werde mich dem FBI stellen, dann muss ich wohl 2 Jahre ins Gefängnis, gebe das ganze Geld zurück, dann haben wir eine saubere, cleane Zukunft. Soweit so gut, der Film ein bisschen vorhersehbar. Er mündet wie jeder Liam Neeson-Film der letzten 15 Jahre darin, dass der alte Haudegen nochmal zeigt, was er am Kasten hat. So, und alles wird halbwegs gut. Das Besondere ist, dass Bernd Rumpf ist ja leider verstorben, die deutsche Stimme von Liam Neeson, der für mich immer der Gradmesser war und der Pegel an Aggressivität und Druck und so. Und ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Aber der neue Synchronsprecher von Liam Neeson klingt sehr genauso wie Bernd Rumpf. Im gleichen Duktus. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Das muss ich noch googeln fürs nächste Mal. Aber wir sollten ihn feiern. Wenn ich den mal sehe, klopft ihm auf die Schulter. Ich habe noch nie erlebt, dass mich so einer wieder abholt. Und das sage ich auch nicht gerne. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Nee, die Leute sollen mit dem Bus kommen. Weißt du was? Aber, aber das ist eine... Guck dir den Trailer an und bedenke, dass Bernd Rumpf leider verstorben ist. Und guck dir das an und denk dir, wie...
An Honest Thief. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ich habe gestern die erste Folge von The Flight Attendant gesehen mit Kelly Kuku.
Ja. Wie ich habe auch Gesundheit.
Ich habe schon ein paar Folgen gesehen. Ja. Ich bin auch noch nicht durch.
Bleibt es so gut?
Es bleibt so gut, obwohl ich so ein bisschen meine Probleme hatte mit der Serie. So ein bisschen was so Suspension of Disbelief anging. Ich halt, weil da will ich jetzt auch nicht so, weil da komme ich jetzt so ins Spoiler-Territorium, da will ich nicht so reinpreschen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
Auf jeden Fall auch für Thorsten angenehm gewalttätig und auch lustig.
Lustig, ja.
Wie fandest du das mit den Splitscreens?
Ist dir nee,
das
auch nee, gegangen, ich fand, wie sie das alles gelöst haben und so und wer da noch alles so mitspielt und finde das alles sehr, sehr amüsant und ich finde es vor allen Dingen toll, dass es auch eine abgeschlossene Serie ist. Übrigens, abgeschlossene Serie, worüber Thorsten und ich tatsächlich was sagen können, ist Your Honor
von Bryan Cranston, toll gespielt, das Übliche, du hast ganz recht, er hat immer dieses Gesicht mit Scheiße, jetzt ist es soweit.
Immer so schmallippig ist er dann immer.
Aber erstmal amüsiere ich mich nur mäßig darüber, wie der sich immer weiter in die Scheiße reitet.
Ja, okay.
Zum anderen spielt der Film zu Corona-Zeiten und es wird aber nur einmal thematisiert.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Da hätten sie es auch rauslassen können. Da hätten sie es auch echt rauslassen können.
Oder mehr einbauen. Und das Filmende ist das Gegenteil einer Katharsis. Er endet erschreckend unvisuell oder erschreckend unvirtuos, sondern eher wie eine griechische Tragödie.
Ja, aber ich fand das genau deswegen unheimlich konsequent und weil ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, wenn das jetzt so ausgeht, wie ich es normalerweise erwarten würde, bin ich nicht zufrieden. Es gab bei der ganzen Serie, also ich fand das, also Bryan Cranston spielt wieder den ehrlichen Familienvater, der alles tut, um seine Familie zu retten, beziehungsweise seinen Sohn in dem Fall. Und
wohl agiert, als ob der nicht alle Tassen im Schrank hat.
Ja, der Sohn, mit dem hatte ich so ein bisschen beziehungsweise den Handlungsstrang, der seinen Sohn betrifft. Ja. Mit dem, also da hatte ich schon so ein bisschen, da ist es wieder, dieses Suspension of Disbelief, wo ich so gedacht habe, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ein unsinniger Handlungsstrang, den du aber benötigst, weil du sonst die letzte Folge
natürlich nicht machen kannst. Ja, klar. Also das war genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz finde ich die Serie total sehenswert und auch spannend. Und wie gesagt, ich war mit dem... Es war ein Ende, ein konsequentes Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will gar nicht mehr sagen.
Läuft auf Sky, ist es eine Serie oder
ein Film? Es ist eine abgeschlossene Serie, so wie Flight Attendant auch.
Ja. HBO wahrscheinlich, ja, genau. Apropos Corona, ich bin gerade in der 5. Staffel von This Is Us, eine Serie, die ich immer wieder anpreise, weil sie mich einfach sehr gut durch diese... einfach durch diese Zeit auch bringt, weil es eine... sie drückt, jetzt kommt wieder einer, sie drückt die richtigen Knöpfe. Und die 5. Staffel fängt an mit dem Ausbruch der Pandemie und ich habe gedacht, so, machen die das jetzt ehrlich? Und es ist natürlich, man sieht, dass es gedreht ist mit Abständen, mit Masken und so weiter, weil es ja auch in der realen Welt spielt. Und es ist wirklich, es wird nicht negiert und das ist immer wieder mal Thema, aber nicht so, dass du jetzt denkst, oh, hört jetzt auf, ich will jetzt eigentlich mal was anderes hören, sondern es nimmt das ganze Ding sehr ernst und zeigt auch, wie die Gesellschaft sich verändert. Und das bei einer Serie, die letztes Jahr gedreht worden ist. Also
darf ich mal ganz kurz was voran, weil ich finde, This Is Us finde ich ja per se gut. Und ich habe die erste Staffel gesehen und ich glaube, ich bin bei Mitte der zweiten Staffel ausgestiegen, aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern ich weiß auch nicht. Manchmal versackt das so. Ne? Ja. So, was mich aber mal interessiert, da waren ja, gerade auch in der ersten Staffel, waren ja unheimlich viele Twists und so Gags, wo du gedacht hast, aha, weißt du, was schon echt so Shyamalan'sche Sachen waren das.
Es ist ein bisschen wie Lost, aber als Familie.
Genau, was mich mal interessieren würde jetzt, ist das, geht das eigentlich weiter? Ist das Programm oder kannst du das schlecht sagen?
Also gerade als Drehbuchautor, Gary, ist das Ding wahrscheinlich super interessant für dich, weil du wirklich denkst, oh, die Tür, die haben sie in der ersten Staffel so leicht angelehnt und die machen sie jetzt so halb auf. Weißt du, auch durch die Flashbacks, es gibt ja nicht nur, ist genau wie bei Lost, es gibt nicht nur Flashbacks, es gibt auch Sachen, die jetzt in der Zukunft spielen und es sind Sachen, wo du denkst, oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, oder sie gehen halt eben nicht den einfachen Weg, sondern sie fangen, also ich finde, es ist eine der besten und schönsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und hat mich, ich sitze ganz oft Tränen überströmt davor weil sie wirklich, wie gesagt, Knöpfe drückt, die also ganz nah dran sind. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das nächste Mal machen wir wieder eine, würde ich sagen, eine Episode von Thorsten Sträter zerstört deine Kindheit. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, was Thorsten für euch zerstören soll. Ich habe da auch schon ein paar Sachen aufgeschrieben.
Haben wir gar nicht besprochen.
Schitt's Creek können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Schitt's Creek ist eine Serie, die jetzt gerade auf DVD rausgekommen ist.
Die ersten beiden Folgen geguckt.
Dann reden wir doch drüber. Wunderbar mit Eugene Levy und seinem Sohn, oder sollte ich sagen, mit seinem Klon. Entschuldigung, was haben diese Menschen für Augenbrauen? Ja. Was ist denn das? Was ist denn
Gula, passiert? Gula meinte einmal, hat der Kakerlaken auf dem Gesicht?
Ich glaube, die Augenbrauen der Levys haben eigene Trailer. Es ist der Hammer. Es ist wirklich, es ist diese Fish Out of Water. Und da ich ja gerade in Vorbereitung auf unser Tim Burton Special nochmal Beetlejuice gesehen habe, wo er auch die großartige Catherine O'Hara mitspielt. Sie spielt in Beetlejuice eigentlich genau die gleiche Rolle, die sie jetzt in Schitt's Creek spielt.
Vor allen Dingen, ist dir das aufgefallen mit dem Pulli?
Dem Pulli vom David?
Dass sie den Pulli als Hose trägt, den er als Pulli trägt?
Nein. Das sind echt Sachen, die können nur dir auffallen.
Das ist ich habe mich weggeschrien, schon damals im Kino. Der Dingenskirchen, der trägt so einen
gemusterten Pulli. Achso, du bist jetzt bei Beetlejuice.
Also gut. Ja. Der trägt so einen gemusterten Pulli und 10 Szenen später trägt sie den als Hose. Und ich bin nicht darauf klargekommen.
Ach so, okay.
Darauf achten, auf die Pulli-Hosen-Szene in Beetlejuice.
Ja. Ich bin nicht auf die Harry Belafonte-Nummer klargekommen, weil wenn sie auf einmal anfangen, total unmotiviert diese Harry
Belafonte-Nummer zu machen. Ja, das ist einfach. Das Ding ist gut.
Ja, Beetlejuice habe ich in der Sneak Peek mal gesehen. Damals, da gab es ja noch Sneak Peeks. Und da habe ich
den Wir reden definitiv über Tim Burton in unserem Tim Burton Special für unsere Patrons. Wir werden auch wieder ein Zoom-Meeting machen demnächst mal wieder. Ja. Wir müssen uns nur noch auf den Termin einigen. Da hatten wir doch alle sehr, sehr viel Spaß mit unseren Freunden. Ja. Dann gibt es noch eine Serie, die ich euch auch noch ans Herz legen möchte. Das ist Patriot auf Amazon Prime. Also nicht der Film mit Mel Gibson, der Patriot, sondern Patriot. Der ist sehr strange, so ein bisschen skandinavesk, aber ist eine amerikanische Serie. Schaut da mal rein. Wir haben das schon.
Der Superstore läuft übrigens auf Sky. Wenn wir schon bei Sky gerade waren, ist es sehr, sehr gut. Da läuft übrigens auch Schitt's Creek, tatsächlich die erste Staffel.
Superstore ist für mich eine Karte aus Warzone.
Das ist eine schöne, solide Workplace-Comedy, spielt halt in so einer Shopping-Mall. Also in so einem,
Leute, wir machen jetzt seit 2 Stunden und 13 Minuten diesen Podcast.
Ja, und wir machen jetzt auch
Schluss. Wir hatten auch Päuschen zwischendurch.
Wir hatten ein kleines Päuschen und dir ist dein Hintergrund runtergerutscht.
Das ist ja kein Migrationshintergrund, sondern Mit sehr unruhigem Hintergrund. Ich bin ja erst in den letzten Jahren zur Ruhe gekommen. Und das war...
Den habe ich dir aber auch schön vorbereitet.
Ja, der war schon nicht schlecht.
Also die Flanke hast du gut
verwandelt. Ich wollte es eigentlich anmoderieren mit Vorhang auf für New York, aber es war...
Ja. Das hast du selber nicht gemerkt. So, ich möchte noch mal kurz auf noch auf unsere weiteren Podcasts hinweisen. Gary hat natürlich weiterhin seinen wunderbaren Podcast Viele Wege führen nach Om. Mit dem wunderbaren Roland Heep. Ich habe weiterhin meinen kleinen Ost-West-Dialog mit Thomas Nicolai namens Blühende Landschaften. Und dann
und ich überlege mir auch noch einen. Ich mache auch noch einen zweiten Podcast, weil ich habe einfach nicht genug zu tun, offensichtlich.
Genau, wunderbar. Aber ich möchte noch auf einen Podcast hinweisen von unserem lieben Freund Jochen Malmsheimer. Jochen Malmsheimer macht einen Podcast zusammen doch mit der Leiterin des Planetariums Bochum. Ja, der heißt Gemeinsam durch die Galaxis und es geht um Astronomie.
Wie geil er ist.
Und es geht um die Sterne und es geht, weil Jochen arbeitet auch mit dem Planetarium zusammen, hat er auch schon so Sachen
angesprochen. Ich war drin und dann liegst du da im Sessel, über der Fußpflege und dann geht das los und dann ist der Spiralnebel. Und alle, du wartest immer, dass er sagt, der Spiralnebel. Dienstag möchte ich ihre Eltern sehen. Die ganze Zeit wartest du darauf, weißt du? Bitte, danke, bitte, der Mond. Und das ist halt fantastisch. Jochen Malmsheimer kann alles. Wir verehren ihn. Er
ist der liebe Gott. Das ist zu hören, also auch in jedem, auf jedem Podcast-Format. Gemeinsam durch die Galaxis mit Jochen Malmsheimer. So, wir haben noch ganz viel. Es gibt noch zwei Dokumentationen, euch auch empfehlen können. Das ist die
Charité-Intensivstation 43. Ja. Das ist ist echt eine, die läuft in der ARD-Mediathek. Also die sollte man sich eigentlich angucken, weil man dann mal so wieder ein Gefühl dafür kriegt, worum es hier bei dieser ganzen Pandemie-Scheiße eigentlich geht. Und wie gut es uns geht. Und ja, da ist ein Kamerateam, ist wirklich 4 Monate lang hautnah an den Pflegekräften und an den Ärzten von der Charité, von der Station 43 dran geblieben und zeigt das ganz unbeschönigt. Und es ist harter Tobak. Also,
das zeigt auch eindrucksvoll, was wir Künstler nicht für Lutscher sind, wenn du mal überlegst, was wir für Schichten fahren.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Und das hat wenig zu tun mit dem leicht heimeligen, menschelnden Grey's Anatomy Fernsehen, nein, sondern es ist wirklich eine,
It's the real thing, dem sind wir alle ausgesetzt. Dann gibt es noch eine Serie, die ich euch empfehlen möchte, eine Dokumentation, die auch sehr, sehr unangenehm ist, aber sehr, sehr sehenswert. Schwarze Adler auf Prime, auf Amazon Prime. Was ist das? Das ist über schwarze Fußballspieler in Deutschland. Und es geht ganz weit in die Geschichte und Danny Hartwig, Gerard Asamoah und auch Frauenfußball. Es geht um Rassismus, es geht um Frauenfeindlichkeit im deutschen Fußball und da sitzt du auch mit dem Kloß im Hals und denkst, es wird auch gewarnt vorher, es gibt Szenen von Rassismus und so weiter und sehr unangenehm, aber absolut sehenswert. Essentielles Fernsehen, finde ich. Also Schwarze Adler, definitiv. Wir haben noch so viele Sachen, die wir besprechen können, aber es geht ja weiter. Verstehst du? Bis zum nächsten Mal.
Geht's los.
Bis zum nächsten Mal. Wieso, was denn? Ich versuche hier gerade einen Schluss zu kriegen.
Ja, das hast du mal richtig vor die Wand gefahren.
Bin ja noch nicht fertig. Jemand fiel auf, dass Thorsten ohne Mütze aussieht wie Jeff Bridges in Iron Man. Und das stimmt. Ja,
das ist mir aufgefallen bei Extra 3. Wenn du nämlich noch Krawatte und einen Sakko trägst, siehst du aus wie der Ironmonger. Ja. Das ist so, wo ich so...
Und du musst...
Fand ich auch. Das
du musst auf so ein Ding reinfahren. Auf so einem Segway. Ja, genau.
Ich bin ja einmal Segway gefahren, das von meinem Bruder. Der hat so ein Segway, hat er sich für 10.000 Euro gekauft. Damit habe ich abends sofort gefahren, bin innerhalb von 3 Minuten über den Gullideckel gefahren, habe mir dabei den Arm gebrochen an zwei Stellen. Und habe das Ding geschrottet. Und mein Bruder hat mir danach ein T-Shirt geschenkt, worauf drauf steht: I rode my brother's Segway and all I get was a broken arm. Und das ist so, das habe ich immer noch. Zieh ich nächstes Mal an.
Ja. Großartig, ein wunderbarer Schuss. In dem Sinne also vorsichtig beim Segway fahren, vorsichtig beim Fahrradfahren. Segway.
Sie sind deswegen nicht vom Kyra Sandwich entworfen worden, sondern es ist ein Segway.
Ich dachte auch. Segway. Ich dachte auch gerade an Kyra Sedgwick, wo du es gerade sagst, weil wir ja gerade bei Kevin Bacon waren vorher.
Bei Kevin, genau. Aber Bacon ist am Sandwich, das darfst du nicht verwechseln. Oh Gott. Das ist Kyra. Ja, obwohl das lustig wäre, mein Name ist Kevin Bacon, ich heiße Sandwich, wir sollten zusammen. Aber es ist natürlich, das ist billige Narretei, die wir betreiben.
Und deswegen sollten wir jetzt auch zum Schluss kommen, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt uns gewogen.
Bleibt uns gewogen.
Genau.
Wenn das einer nicht versteht, dann geht er erstmal so, ja, 118 Kilo, kann ich das trotzdem gucken? Das ist total dämlich, als Formulierung.
Ja, stimmt. Aber ist halt aus der Moderationsschublade. Was soll ich machen?
Ja, aber die unterste, da kommen erst Socken.
Ja, natürlich.
Und dann kommt die Moderation, aber das ist andererseits. Was weiß ich schon vom Moderieren?
Genau.
Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus.
Wahre Worte gelassen ausgesprochen.
Kommen Sie auch zu wahre Worte gelassen ausgesprochen.
Ja, also, ist ganz schön frisch für März. Weißt du so? Wo man wirklich sagt, ja.
Der April macht mal der Rede.
Morgen ist auch noch ein Tag und nächste Woche
morgen
sogar 7.
Ist auch noch ein Tag. Und dann sofort Apokalypse. Das ist, man soll es nicht beschreien. Das ist immer das. Man soll es nicht beschreien.
Ja.
Man kann den Leuten nur vom Kopf
gucken. Ja.
Gary, erlöse uns aus dieser Wortspielhölle und mach deine wunderbare Schlussabmoderation.
Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.